Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die europäische Schuldenkrise erreicht uns nun auch unmittelbar und reißt ein Loch in den Bundeshaushalt. Unsere Tagesthemen. Weniger Gewinn, die Bilanz der Bundesbank. Mehr Gesundheit, die Bilanz des Rauchverbotes. Und neues Deutsch, die Sprache vom Kiez. Die Deutsche Bundesbank war jahrelang mindestens so wertvoll wie das Markenzeichen Made in Germany. Nicht alle Deutschen würden an Gott glauben, aber alle glauben an die Bundesbank. So kommentierte ein ehemaliger EU-Kommissionspräsident die Sonderstellung. Das Geldinstitut aus Frankfurt erwies sich meist als goldene Gans, deren üppige Gewinne brav in den Bundeshaushalt flossen, wo sie schon mal vorab großzügig eingepreist waren. Das war auch diesmal nicht anders. Doch statt der geplanten 2,5 Milliarden bekam der Finanzminister von Bundesbankchef Jens Weidmann heute nur gut ein Viertel der Summe. Bevor ich gleich mit dem Bankpräsidenten spreche, zeigt Alex Jakubowski, wie es zu der nicht gerade üppigen Überweisung kam.
Es ist kein leichter Job, den Bundesbankpräsident Weidmann im Moment hat. Doch der 43-Jährige ist es gewohnt, mit schwierigen Aufgaben umzugehen. Als Berater der Bundesregierung hat er jahrelang im Hintergrund seinen Sachverstand walten lassen. Seit knapp einem Jahr nun ist er Chef der Deutschen Bundesbank und beschäftigt sich nun vor allem mit
Risiken.
Die Krisenpolitik der EZB ist es, die eben auch für die Bundesbank zu Risiken führt. Der Kauf von Staatsanleihen und die Politik des billigen Geldes machen den Bundesbankern Sorgen. Weidmanns Vorgänger Weber und zuletzt EZB-Ratsmitglied Stark wurden mürbe, traten sogar zurück. Beobachter sehen die Bundesbank im Kreise der anderen EZB-Mitglieder schon länger als isoliert an.
Die Bundesbank und Holland und Finnland und Österreich, das ist so die alte D-Mark-Truppe, die ist da eindeutig in der Minderheit. Also wir werden bei wichtigen Entscheidungen permanent majorisiert.
Meine Rolle ist es, im EZB-Rat meine Position zu vertreten. Das werde ich auch weiterhin tun, fühle mich da auch in keiner Weise entmutigt oder isoliert.
Die allzu lockere Geldpolitik der EZB hat Weidmann zuletzt in einem Brief kritisiert. Denn als Bundesbankchef hat er natürlich auch die Inflationsgefahr im Blick. Der Brief ging an EZB-Chef Mario Draghi persönlich, wurde aber an die Presse lanciert. Doch noch vergangenen Donnerstag machte der Italiener gute Miene zum bösen Spiel. Wir müssen alle das Richtige tun, und zwar gemeinsam. Und an dieser Stelle möchte ich Ihnen sagen, meine persönliche und professionelle Beziehung zu Jens ist ausgezeichnet. Auch der angesprochene Jens sieht das so. Doch der Duzfreund Weidmann will und kann die Krise nicht einfach wegreden. Deshalb erhöht die Bundesbank ihre Rückstellungen um sage und schreibe 4,1 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr wurden noch verhältnismäßig geringe 1,6 Milliarden beiseite gelegt. Der Gewinn der Bundesbank ist entsprechend geschrumpft.
Das, was wir hier betreiben, ist eine Vorsorge für diese Risiken, für den Fall, die natürlich konkret auch schon dazu führt, dass Herr Schäuble heute weniger Geld überwiesen bekommen hat als in der Vergangenheit.
Das aber dürfte eines der kleineren Probleme sein, denen sich Jens Weidmann in diesen Tagen stellen muss.
Guten Abend, Herr Weidmann.
Guten Abend, Frau Miuska.
Herr Weidmann, Ihre Leidenschaft gilt nicht nur dem Geld, sondern, wie wir gehört haben, auch dem Garten, insbesondere der Pfingstrose. Stimmt das?
Nicht ganz. Ich habe zwar einige Pfingstrosen im Garten, bin aber kein Pfingstrosenzüchter, wie oft zu lesen ist.
Ich hätte auch eine andere Idee für Sie. In der chinesischen Mythologie steht die Pfingstrose nämlich für Reichtum. Nach dem heutigen Tag müssten Sie dann wohl eher sowas wie Pfennigkraut pflanzen.
Ja, wir haben die Wagnisrückstellungen in unserer Bilanz erhöht, weil die Risiken zugenommen haben. Aber es ist mir wichtig zu betonen, dass das eine Risikovorsorge darstellt, keine Wertberichtigung und auch keinen Verlust, keine Abschreibung.
Ja, nach allem, was wir wissen, liegt der Gewinneinbruch nicht daran, dass Sie schlecht gewirtschaftet hätten, sondern weil Sie sich bei der EZB nicht durchsetzen konnten.
Die Notenbanken haben im Verlauf der Krise sehr umfassende Maßnahmen ergriffen, um die Lage zu stabilisieren. Und diese Maßnahmen haben nicht nur die Effekte, die mit ihnen verbunden werden und intendiert sind, sondern eben auch Risiken und Nebenwirkungen. Und diese Risiken sehen Sie jetzt in unserer Bilanz.
Aber Sie müssen mir mal eins erklären. Sie schreiben einen Brief und beschweren sich beim EZB-Präsidenten über den Kurs der Europäischen Zentralbank. Und wenige Tage später sagt der öffentlich zwischen dem Jens und mir, da passt praktisch kein Blatt. Wo liegt bitte schön der Fehler in diesem Bild?
Nein, der Brief diente dazu, eine Diskussion, die wir im EZB-Rat geführt haben, fortzuführen und war persönlich an Mario Draghi gerichtet, dass er in die Öffentlichkeit geraten ist, war weder in meinem Interesse noch in seinem. Und ich bin mir sicher, dass auch Mario Draghi den Blick auf die Risiken in der Bilanz, in seiner Bilanz gerichtet hat.
Aber Ihre Positionen gehen ja massiv auseinander. Sie gehören doch zu jenen, die ernsthaft besorgt sind um die Stabilität des Euro. Schon Ihr Vorgänger hat irgendwann mal die Notbremse gezogen. Wann ist denn für Sie persönlich der Punkt erreicht, an dem Sie sagen, so und jetzt kann ich diese Strategie nicht mehr mittragen?
Ich kann mich am besten für die Vorstellungen einsetzen, die ich in der Geldpolitik habe und auch für die Werte, für die die Bundesbank, aber auch das Eurosystem als Ganzes ja steht, indem ich im Rat für meine Position werbe. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass ich in diesem Werben isoliert bin, sondern ganz im Gegenteil den Eindruck, dass viele der Kollegen die Risiken und Nebenwirkungen unserer Maßnahmen auch sehen.
Die größte Angst der Menschen, die schwierigen Finanzgeschäfte ohnehin kaum durchschauen, ist, dass ihr Geld immer weniger wert sein wird. Können Sie den Menschen diese Angst nehmen?
Das, was wir derzeit in den Inflationsraten sehen, geht vor allem zurück auf die gestiegenen Ölpreise, auf Veränderungen in den indirekten Steuern, hat also nichts mit den geldpolitischen Maßnahmen des Eurosystems zu tun. Die Inflationserwartungen sind auch fest verankert und im Einklang mit unserer Definition von Preisstabilität. Aber wir müssen perspektivisch natürlich die Preisentwicklungen sehr genau beobachten, um den Ausstieg aus unseren Maßnahmen rechtzeitig einzuleiten, damit eben genau daraus keine Inflationsgefahren entstehen.
Und wenn Sie jetzt mal eine weitergehende Prognose wagen für den Fall, dass die Eurozone zusammenbrechen sollte, wo hortet denn eigentlich die Bundesbank die geheimen D-Mark-Vorräte?
Also die Diskussion halte ich für absurd und insofern beteilige ich mich auch nicht an den Spekulationen darüber und es gibt auch keine geheimen D-Mark-Vorräte.
Das ist etwas überspitzt gefragt, aber in dem Brief, den Sie an den EZB-Präsidenten geschrieben haben, warnen Sie ja explizit vor Konsequenzen eines Bruchs der Eurozone.
In dem Brief, der ja vertraulich war und dessen Inhalt leider publik geworden ist, beschreibe ich den Zusammenhang zwischen den sogenannten Target-2-Salden und der Politik des Eurosystems auf der einen Seite. Und ich diskutiere einen hypothetischen Fall, in dem ein Land mit Target-2-Verbindlichkeiten aus dem Euroraum austritt, und diskutiere, was das für Probleme mit sich bringen könnte.
Und ich bedanke mich, dass Sie mit mir diskutiert haben, habe aber noch eine letzte Frage. Herr Weidmann, gehört es zu den Einstellungsbedingungen eines Bundesbankpräsidenten, immer alles vorsichtig, also immer alles ein wenig durch die Blume sagen zu müssen, um jetzt noch mal den Blumenzüchter in Ihnen anzusprechen?
Ich glaube, wir Notenbanker sind generell konservative, vorsichtige Menschen und das ist auch gut so, denn dann können wir unsere Aufgabe, Geldwertstabilität zu sichern, am besten erfüllen.
Danke, Jens Weidmann.
Dankeschön.
Das Gespräch habe ich kurz vor der Sendung geführt. Und die Haltung der Bundesbank in Zeiten der Eurokrise kommentiert nun Markus Gürne vom Hessischen Rundfunk.
Die Bundesbank ist ein denkmalgeschützter großer grauer Klotz. Schön ist der Bau nicht. Die Bundesbank steht fast wie eine Trutzburg draußen auf dem Feld. Die Lage ist weit entfernt von den großen Bankhäusern und der Europäischen Zentralbank. Dort draußen sitzt Jens Weidmann. Der Standort ist durchaus ein Sinnbild für die Arbeit der deutschen Notenbanker. Still, fast heimlich, aber sehr effektiv hüteten sie unsere Währung, die deutsche Mark. Seitdem wir nun mit Euro zahlen, spielen die Bundesbanker nur noch die zweite Geige. Die europäischen Zentralbanker geben nun den Ton an. Die EZB kaufte vom Markt Unmengen Staatsanleihen kränkelnder Staaten. Zudem schmiss sie 1 Billion Euro für die Banken auf den Markt. Über beides dürfte sich der Bundesbankpräsident Weidmann schon einige Male die Haare gerauft haben. Denn damit bleibt auf der Strecke, wofür die Bundesbank über Jahrzehnte stand, eine stabile Währung. Deshalb ist Weidmann auch nicht immer gern gesehen im Turm der EZB. Denn er vertritt dort eine einfache Position, nämlich dass die Notenbanken grundsätzlich keine Staatsfinanzierung betreiben dürfen. Auch die EZB nicht und auch nicht durch die Hintertür. Aber in dieser Krise müssen besondere Mittel angewandt werden. Einzig die Europäische Zentralbank ist überhaupt in der Lage, ein aktiver Spieler in diesem Drama der Staatsschulden- und Bankenkrise zu sein. Die EZB kann durch billiges Geld, das sie den Banken zur Verfügung stellt, immerhin eines kaufen: Zeit. Auch in der Trutzburg-Bundesbank müssen sie deshalb erkennen, dass die Zeit der reinen Lehre in dieser Krise vorbei ist. Aus diesem Grund ist Jens Weidmann der richtige Präsident für die Bundesbank. Zum einen steht er für die lange erfolgreiche Tradition der Geldstabilität. Zum anderen ist er gut beraten, seinen Einfluss im EZB-Direktorium geltend zu machen, auch wenn er sich damit nicht immer beliebt macht.
Markus Gürne kommentierte: Es ist zynisch, wie der syrische Präsident Normalität vortäuscht. Inmitten eines barbarischen Bürgerkriegs will Bashar al-Assad in 2 Monaten Parlamentswahlen abhalten lassen. Wahlen, an denen erstmals auch neue Parteien antreten dürfen. Doch mal abgesehen davon, dass schleierhaft ist, wie sich Assad einen freien Urnengang im Kugelhagel vorstellt, kann er dieses Parlament ohnehin jederzeit wieder auflösen. Das Zuckerbrot für die Opposition ist also vergiftet, zumal die Meldungen von Folter und Mord nicht abreißen wollen. Sogar die Grenzen des Landes werden jetzt zur tödlichen Falle. Offenbar verstecken die Truppen Assads massenhaft Landminen, um die Flüchtlingswelle in den Libanon und vor allem in die Türkei zu stoppen. Unser Korrespondent Michael Schramm traf Deserteure der syrischen Armee, die es dennoch über die Grenze geschafft haben.
Die türkisch-syrische Grenze, friedlich sieht sie aus. Doch nur wenige Kilometer hinter ihr beginnt eine andere Welt. Eine Welt, von der man vieles nicht weiß und in der Blut fließt. Güveççi, ein unscheinbares türkisches Dorf, das inzwischen eine gewisse Bekanntheit erlangt hat, seit die Weltpresse hier ihre Horchposten vor dem Land Assads einrichtete. Viele hängen in diesem Ort herum, Journalisten, Flüchtlinge und desertierte syrische Soldaten, sowie Halim Khaled und seine Freunde. Wir von der Armee, wir sollten in Hama für Ordnung und Sicherheit sorgen. Dann wurde uns befohlen, auf die Protestierenden zu schießen. Ich konnte das nicht und bin desertiert. Fotos und Videobilder belegen, Halim Khaled und seine Freunde waren nicht immer Gegner Assads. Lange waren sie stolz, bei der syrischen Armee zu sein. Halim war sogar Berufssoldat. Auch bei den ersten Demonstrationen waren sie auf Assads Seite. Erst nach und nach wechselten sie das Lager. Hier in der Türkei sind sie in Sicherheit. In Syrien wartet auf Deserteure wie sie die Todesstrafe. Und doch, sie wollen nicht aufhören, ihren Beitrag für die syrische Opposition zu leisten. Einkaufen für die, wie sie sagen, Brüder jenseits der Grenze. Seit die Städte unter Kontrolle der Militärs sind, berichten sie, habe sich die Opposition in die Berge zurückgezogen. Dort müsse man sie versorgen. Das Geld für unsere Einkäufe kommt aus Istanbul und von Exilsyrern, für unsere Brüder, die für Freiheit kämpfen. Nahrung für die Revolution. Ein regelrechtes Vorratslager haben sie dafür angelegt. Die türkische Regierung, die das Assad-Regime immer wieder aufs Neue scharf verurteilt, lässt sie gewähren. Sie selbst werden nach und nach all dies über die Grenze schaffen, ein gefährliches Unterfangen. Gefährliche Grenzübertritte auch hier, denn auch der normale Grenzverkehr zwischen der Türkei und Syrien ist nicht mehr normal. Noch vor wenigen Monaten rollte hier LKW hinter LKW, Stoßstange an Stoßstange. Der türkisch-syrische Handel hatte gerade in den letzten Jahren so richtig Fahrt aufgenommen. Jetzt hingegen nur wenige Lastwagen. Wer heute über die Grenze fährt, riskiert viel. Wir werden regelmäßig angehalten und dann plündern sie unsere Lastwagen. Auch unser Geld nehmen sie weg. Die Lage in Syrien ist wirklich kritisch. Antakya, die große Stadt in Hatay, jener türkischen Provinz, die lange Teil Syriens war. Inzwischen leben rund 20.000 syrische Flüchtlinge in und um Antakya. Etwa die Hälfte von ihnen trotz Winterkälte in Zelten. So schläft auch Halim Khaled unter einem Stoffdach mit seinen Kameraden. Ihre Familien sind noch in Syrien. Seit Wochen haben sie sie nicht mehr gesehen. In Antakya ist es nicht schwer, an Waffen zu kommen. Praktisch jeder kann sie jederzeit kaufen. Wenn sie wollen, auch die Deserteure, um Halim Khaled. Doch noch sieht ihr Widerstand gegen Assad so aus. Gemeinsam mit den Freunden Dosen, Brot und Wurst zu den Kameraden nach Syrien bringen. Bashar al-Assad und seine Familie sehen Syrien seit 40 Jahren als ihr persönliches Eigentum an. Doch wir werden von Tag zu Tag mehr. Morgen wollen Halim Khaled und seine Kameraden wieder zurück in der Türkei sein. Wenn nicht, das wissen sie nur zu gut, kommen sie nie mehr.
Sie sollte ein Mittel gegen Spekulanten sein, die EU-weite Finanztransaktionssteuer. Aber jetzt ist sie vorerst vom Tisch. Mehr dazu in den Nachrichten mit Susanne Daubner.
Die EU-Finanzminister vertagten die Beratungen über den Gesetzentwurf der EU-Kommission. Besonders Großbritannien und Schweden lehnen es ab, eine Steuer auf alle Finanzgeschäfte einzuführen. Sie fürchten, dass diese das Wachstum hemmen würde und Firmen veranlassen könnte, abzuwandern. Deutschland und andere Befürworter wollen über die Steuer die Finanzbranche an den Kosten etwa der Bankenrettung beteiligen. Zu den Reaktionen an der Börse Stefan Wolf.
Eine Steuer auf die Umsätze bei Aktiengeschäften gab und gibt es schon in vielen europäischen Ländern. Die Gegner der Steuer argumentieren aber, dass eine Finanztransaktionssteuer in der geforderten Form nicht nur die Spekulationen der Banken eindämmen würde, auch den Privatanleger würde die Steuer belasten. Bei allen Anlageprodukten, die Wertpapiere enthalten, würden Finanzunternehmen die aufkommenden Steuern an sie weiterreichen. Und zu solchen Produkten gehören eben nicht nur Aktienfonds, sondern auch Lebensversicherungen und viele andere Sparverträge. Die Diskussion wird also weitergehen und an der Börse sind nun nationale Alleingänge in Sachen Finanztransaktionssteuer gefürchtet. Als Schweden Mitte der 80er Jahre eine solche Abgabe einführte, brach das Wertpapiergeschäft binnen kurzer Zeit fast völlig zusammen. Für die Händler am Finanzplatz Frankfurt im Herzen Europas wäre dies ein Horrorszenario.
Die Börsendaten. Der DAX legte heute kräftig zu auf 6.996 Punkte. Der Dow Jones in New York schloss ebenfalls im Plus bei 13.178 Punkten. Der höchste Stand seit mehr als 4 Jahren. Polizei und Staatsanwaltschaft sind heute mit einer Razzia gegen die rechtsextreme Szene vorgegangen. Die Ermittler durchsuchten zahlreiche Wohnungen in Rheinland-Pfalz und in 3 weiteren Bundesländern. Im Mittelpunkt stand der Sitz des sogenannten Aktionsbüros Mittelrhein in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Mehr als 20 mutmaßliche Neonazis wurden verhaftet. Ihnen wird unter anderem gefährliche Körperverletzung und die Gründung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen.
Eigentlich hätte die Geschwindigkeit, mit der sich letzten März im Kanzleramt der Wind drehte, mindestens für den Dauerbetrieb eines Windrades im Regierungsviertel ausreichen müssen. Nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima legte Schwarz-Gelb kurzerhand 8 Atomkraftwerke still und beschloss später, es soll ganz ohne Atom gehen. Mittlerweile weht es zwar noch draußen auf dem Meer recht kräftig, dort, wo die vielen Rotoren für die saubere Energie stehen sollen, die Energiewende selbst aber windet sich. Auf die schnellen Worte folgen nur allzu selten schnelle Taten. Matthias Deiß über einen großen Plan für Unternehmen und Privatleute und was bis jetzt daraus wurde.
Deutschland ein Jahr nach der Entscheidung. Klappt die Energiewende oder scheitert sie am Gerangel zwischen Regierung, Stromindustrie und Umweltschützern? Das Problem wäre gelöst, würden alle so leben wie Familie Wiechers-Welke. Denn ihr vom Verkehrsministerium gerade fertiggestelltes Modellhaus produziert mit Solarzellen mehr Strom, als die Familie verbraucht.
Das Haus lädt unsere Elektroautos, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben.
Da wird Energie reingespeist, wenn viel vorhanden ist, aber auch umgekehrt rausgeholt, wenn nicht genug Energie vorhanden ist, sprich wenn die Sonne nicht scheint.
Und all das wird ausreichen und es wird darüber hinaus noch Strom übrig bleiben, den wir dann eben ins Netz einspeisen können.
Das Problem, das Modellhaus ist eben ein Modell und Solaranlagen auf Dächern noch viel zu selten, schlugen heute die Verbraucherzentralen Alarm, ihr Zwischenfazit zur Energiewende.
Derzeit sieht es so aus, als ob die Energiewende für die Verbraucher ins Wasser fällt.
20% Energie will die Regierung bis 2020 sparen, vor allem durch die energetische Sanierung von Altbauten. Die aber sei bisher
weitgehend Fehlanzeige.
1 Million Elektroautos sollen 2020 über deutsche Straßen rollen. Heute sind es 4.500.
Das Elektroauto ist nicht in Sicht. Die Benzinpreise steigen in schwindelerregende Höhen. Und wir sehen kein Verkehrskonzept, das den Verbrauchern eine Alternative bietet.
35% der erzeugten Energie soll 2020 Ökostrom sein. Heute ist es die Hälfte. Fördere die Regierung erneuerbare Energien nicht konsequent weiter, könne sie die Verdopplung vergessen. Die Energiewende also nur Schall und Rauch? Der Umweltminister zog heute eine positive Bilanz. Deutschland komme rasant voran und könne die Ziele nach wie vor erreichen.
Die Energiewende ist beschlossen worden im letzten Sommer. Das war gewissermaßen der Startschuss und nicht der Abpfiff, sondern es hat begonnen damit.
Die Abschaltung der Atommeiler habe das Land gut überstanden und die erneuerbaren Energien hätten den Atomstrom im vergangenen Jahr vom zweiten Platz verdrängt. Immerhin also, Deutschland bewegt sich, wenn auch langsamer, als manche es wünschen.
Über das Rauchverbot, das in vielen Bundesländern gilt, sagte Altkanzler Helmut Schmidt jüngst, dies sei eine vorübergehende Modeerscheinung. Möglicherweise hatte er damit vor allem einige bayerische Politiker im Blick, die nun auch noch ein Rauchverbot unter freiem Himmel fordern. Doch dass die Verbannung der Zigarette aus vielen Gaststätten und öffentlichen Gebäuden bestimmt nicht mehr aus der Mode kommen wird, das gibt es jetzt von Medizinern verbrieft. Die bislang größte Studie ihrer Art kommt zu einem eindeutigen Ergebnis. Nichtrauchen rettet sogar Leben. Seit Einführung der Nichtraucherschutzgesetze gehen die Herzinfarkte in Deutschland massiv zurück. Oliver Jarasch.
Die Luft für Raucher ist dünner geworden, auch wenn diese Zigarettenfabrik in Berlin-Neukölln unermüdlich weiter produziert. Der Nichtraucherschutz wird immer umfassender. Längst sind die Raucher vor die Restaurants verbannt, drinnen komplett rauchfrei. Wie viele Gastronomen hatte Gerald Uhlich anfangs die Befürchtung, dass die Gäste wegbleiben könnten. Aber es kommen sogar mehr Kunden, seit sie rauchfrei speisen können. Die Aufregung ums Rauchverbot scheint verraucht, das belegt die jüngste Studie.
Sang und klanglos, ja, haben sich die Leute eingefügt in das Programm. Und für die Angestellten hier ein Paradies.
Das unfreiwillige Mitrauchen während der Arbeit ist vorbei. Jacqueline Caselow ist froh darüber, seit sie schwanger ist, noch mehr.
Total klasse, auch für die Nichtraucher, die nicht schwanger sind.
Erstmals in Deutschland hat eine Studie die Auswirkungen der Nichtraucherschutzgesetze umfassend untersucht, im Auftrag einer Krankenkasse. Die Krankenhausaufnahmen nach einem Herzinfarkt sind demnach um 8,6% gesunken. Bei Angina pectoris, einer Vorstufe des Herzinfarkts, sind es sogar 13% weniger Krankenhausfälle.
Wir waren selbst überrascht, dass jetzt nach wenigen Jahren der Wirkung des Gesetzes doch schon statistisch, würde man sagen, signifikante Ergebnisse vorliegen.
Das Herzzentrum Bad Krozingen im Schwarzwald hat an der Studie mitgewirkt. Der direkte Zusammenhang zwischen Rauchverbot und dem Rückgang der Herzinfarkte überrascht keinen hier. Die Ärzte haben die Passivraucher im Blick. Experten gehen von 2600 Todesfällen im Jahr aus, auch aufgrund von Lungenkrebs. Das Rauchverbot scheint für beide, Raucher und Nichtraucher, von Vorteil.
Für diese Studie wissen wir natürlich nicht, ob dies ausschließlich durch verminderte Passivrauchexposition zustande gekommen ist oder ob auch viele Raucher jetzt diese zusätzliche Einschränkung zum Anlass genommen haben, mit dem Rauchen aufzuhören.
Dabei ist das Rauchverbot in Deutschland alles andere als strikt, mit vielen regionalen Ausnahmen. Wie hier in Berlin können sich kleine Bars immer noch als Raucherlokale definieren. Gesundheitsexperten kritisieren dies. Das Umdenken müsse weitergehen, die Zigarette auszudrücken zugunsten einer gesünderen Lebensweise.
Nicht ungesund, nicht ungenießbar, sondern eigentlich noch essbar ist vieles, was in Deutschland in der Mülltonne landet. Das hat eine Studie des Bundesverbraucherministeriums gezeigt. Noch einmal Susanne Daubner.
Rund 11 Millionen Tonnen Lebensmittel werden demnach in Deutschland jedes Jahr weggeworfen. Aber mehr als die Hälfte davon sei zumindest teilweise noch genießbar. Bundesverbraucherschutzministerin Aigner sprach von einer unerträglichen Verschwendung.
In Deutschland wirft jeder im Durchschnitt gut 82 Kilo Lebensmittel im Jahr in die Mülltonne, obwohl die Nahrung noch zum Verzehr geeignet ist. Eine Studie der Uni Stuttgart im Auftrag des Bundesernährungsministeriums zeigt auf, welche Probleme damit verbunden sind.
Stellen Sie sich mal vor, welchen gigantischen Hilfskonvoi man beladen könnte mit dieser Menge von Lebensmitteln, wie viele Ressourcen man sparen könnte und wie viel Klimagase und wie viel sinnvoller wir dieses Geld auch einsetzen könnten.
Den meisten Lebensmittelmüll verursachen Privathaushalte. Zwei Drittel macht ihr Anteil aus. Ein Grund ist, das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten, glauben viele, das Essen sei verdorben.
Der Handel muss deutlich machen, dass viele Lebensmittel auch verzehrt werden können, wenn ein sehr, sehr strenges Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist. Wir brauchen verpflichtende Regeln für den Handel. Freiwillige Erklärungen nützen da herzlich wenig.
Mit der Kampagne Zu gut für die Tonne will die Ministerin zusammen mit dem Handel in der kommenden Woche besser über die Haltbarkeit von Lebensmitteln informieren.
Nach Tagen der Gewalt haben Israelis und Palästinenser eine Waffenruhe vereinbart. Beide Seiten bestätigten, die Übereinkunft sei unter Vermittlung Ägyptens zustande gekommen. Sie gelte seit heute früh 1 Uhr. Als Reaktion auf die gezielte Tötung eines radikalen Palästinenserführers waren zuvor vom Gazastreifen aus mehr als 200 Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert worden. Israel hatte mit Luftangriffen geantwortet. Der FC Bayern hat das Viertelfinale der Champions League erreicht. Die Münchner besiegten soeben im Rückspiel des Achtelfinales den FC Basel mit einem klaren 7:0.
Geist und Liebhaber feiner Worte wird sich jetzt womöglich die Lippen leicht verkniffen, abwenden und über das Ende der deutschen Sprache wehklagen. Denn schon um das Mindestmaß für einen deutschen Satz Subjekt, Prädikat, Objekt schert sich die sogenannte Kanaksprak kaum. Von Artikeln und Substantiven ganz zu schweigen. Viele halten den seltsamen Stummelsprech wie »Ich geh Fußball« in erster Linie für einen Beweis der Faulheit von Jugendlichen, richtig Deutsch zu lernen. Wissenschaftler sehen das anders. Mittlerweile ist der Steno-Stil sogar Thema des renommierten Instituts für deutsche Sprache auf seiner heute beginnenden Jahrestagung. Jenny Rieger über die Stimme der Straße.
Herzlich willkommen hier im Dschungel von Mannheim. Hier läuft vieles anders, hier kriegt mal kein Beileid.
Schau uns an, keiner ist wie du denkst. Geh du King, geh du Chef, ich bin anders als anders.
Anders als anders, das ist Mannheim-Jungbusch. Brennpunkt Stadtteil, sozial schwach, über 60% Migrationshintergrund. Oder, wie man hier selbstbewusst sagt, typisch Jungbusch. Eben anders als anders, wie auch die Sprache.
Ich war Bahnhof, da habe ich dort. Ich wollte eigentlich zu Hause gehen wieder, aber ich habe dort wieder meine Sachen vergessen.
Ich war Bahnhof, Schiller und Goethe würden sich im Grabe umdrehen, meint der Laie. Sprachwissenschaftler jedoch haben im sogenannten Kiezdeutsch einen neuen Forschungsgegenstand entdeckt, als eigenständigen Dialekt, wenn auch anders als anders.
Kiezsprache ist schon, glaube ich, etwas anderes als die regionalen Dialekte, die eben in irgendeiner Weise den Binnensprachkontakt repräsentieren. In den Ethnolekten, in der Kiezsprache, spielt doch eine sprachlich andere Struktur oft eine Rolle, die bei muttersprachlichen Deutschen zumindest zum Teil eine gewisse Irritation im Hören hervorruft.
Das ist anders als anders. Hier lebt ein Osman, kein Walter. Schau dich um, hier erkennst du kein Deutschland. Wem wundert sie, ist hier der Vierte, ein Deutscher.
Dabei sind auch sie eigentlich Deutsche. Hüseyin, Gia, Tuba, Kenan und ihre Freunde. Die zweite, dritte Zuwanderergeneration, geboren in Deutschland, aufgewachsen in einem sehr internationalen Viertel. Dem hat sich ihre Sprache nur angepasst.
Hey, Gia, kannst du das machen? Moruk.
Suslan? Bongat.
Adelan. Wenn wir jetzt zu den Kindern hier schauen, können die meisten eigentlich kein Deutsch so richtig. Okay? Und damit man so umgänglich hier mit den Leuten klarkommt, auch so, muss man eigentlich diese Sprache verwenden sozusagen.
Man fühlt sich auch irgendwie wohl und man identifiziert sich auch mit dieser Sprache sozusagen.
Auf der Straße braucht man die Grammatik nicht. Hauptsache man kann sich so verständigen.
Artikel überflüssig, Präpositionen frei austauschbar. Kiezdeutsch ist kurz und bündig, ist notgedrungen kreativ. Sicherlich für viele Ohren gewöhnungsbedürftig, doch wirklich eine Bedrohung für die deutsche Sprache?
Die Veränderung gehört zur Sprache, allerdings gehört in solchen großen Sprachgemeinschaften auch die Kontinuität dazu, sodass ich eigentlich beides schätze. Die zunehmende Variation, ihre Beherrschung und eine gewisse Konstanz, dass man sich auch auf das Deutsche einigermaßen verlassen kann.
Die Jungbusch-Kids leben den Sprachspagat. Mit Hochdeutsch meistern sie Schule und Studium und bleiben doch verwurzelt durch den Dialekt ihrer Straße.
Jungbusch, das ist Jungbusch-Modo.
Und ich gehe nach Hause. Sven Plöger dafür noch nicht. Er verspricht Ihnen Sonne und Wärme im Wetter. Kerstin Petri meldet sich um 0 Uhr mit dem Nachtmagazin und wir sind morgen wieder da. Bis dahin.